Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ich fühle, dass Yorgos mich liebt. Für immer. Wenn du mir hilfst, werde ich Papa davon überzeugen, dass er dich diesen Test machen lässt für das Konservatorium.
Guida liebt einen Seemann und Eurydice träumt von einer Karriere als Konzertpianistin. Doch alle Träume der Gusmao-Schwestern werden von den Härten des Lebens pulverisiert. Das ist der Inhalt eines neuen Spielfilms und gleich erzählt uns der Regisseur, wieso Emotionen politischer sind, als wir meinen. Die Sehnsucht der Schwestern Gusmao heißt der brasilianische Oscar-Kandidat. Er ist leider nicht auf der Shortlist gelandet. Und das liegt vielleicht auch daran, dass der Regisseur Karim Aynous nicht mit Kritik am brasilianischen Präsidenten Bolsonaro gespart hat. Prompt wurde ihm viel Unterstützung für die Bewerbung seines Films in den Staaten verweigert. Politisch geht es auch in seinem Film zu. Aynous erzählt von zwei Schwestern, die in den 1950er Jahren in Rio de Janeiro aufwachsen. Guida ist in einen Seemann verliebt, Eurydice will ans Konservatorium. Aber das Leben trennt die Schwestern für immer. Der konservative Vater verstößt sie.
Du bist nicht mehr meine Tochter.
Ich kann nirgendwo hin. Ich kann nirgendwo hin.
Ein sehnsuchtsvolles Melodram ist Aynous da gelungen, das prompt mit dem großen Preis der Nebenreihe En sortant regard in Cannes ausgezeichnet wurde. Seit Donnerstag läuft dieser Film in unseren Kinos und ich konnte mit Karim Aynous schon im Sommer sprechen. Und da sein Film auch auf einem Roman basiert, wollte ich von ihm wissen, was er von Marta Batallas Vorlage bewahren wollte und was nicht.
I think what really interested me in the book was first of all Marta has an amazing way of sort of dealing with intimacy and describing.
Im Grunde waren es zwei Dinge, die mich am meisten beeindruckt haben. Marta Batalla hat eine unglaubliche Gabe, ihre Romanheldinnen sehr komplex anzulegen. Sie verleiht ihnen eine tiefgründige Intimität. Das individuelle Schicksal der Schwestern wird dadurch auch universell erfahrbar. Diese Stärke, also die Seele der Vorlage, wollte ich unbedingt beibehalten. Außerdem war mir sehr wichtig, das Gefühl der Solidarität zu transportieren. Wären die Schwestern zusammengeblieben, wäre ihr Leben anders verlaufen. Aber so ergibt sich eine andere Art der Kommunikation, Liebe und Solidarität.
I think this is something that's in the book that I was really attentive to be loyal to.
Sie sprechen von Solidarität, aber was mich berührt hat an Ihrem Film ist die Tatsache, dass beide Schwestern immer optimistisch bleiben. Also egal, wie hart das Leben ihnen mitspielt, in ihren Briefen, die sie sich gegenseitig schreiben, schwingt immer eine Art des Optimismus mit. Woher kommt der?
Diese Art der Hoffnung war mir sehr wichtig. Das sind ja zwei Teenagerinnen, die kaum über ihr eigenes Schicksal entscheiden können. Sie erleben Schmerz, Verlust und Gewalt. Aber ich wollte keine Opfergeschichte erzählen, keine heilige Passion. Ich wollte ihnen eine Hoffnung lassen. Nehmen wir als Beispiel Guida. Es gibt einen Moment im Film, da bekommt sie die Chance, ihr Leben neu zu ordnen, sich etwas aufzubauen, vielleicht sogar eine Art Alternativfamilie. Mit solchen Entscheidungen leisten beide Schwestern Widerstand gegen das mächtige Patriarchat. Ein harter Kampf. Der Zuschauer soll aber sehen, wie stark beide dabei bleiben und die Hoffnung nie verlieren.
Es kommt der Zeitpunkt, an dem beide Schwestern nicht wissen, wo die jeweils andere ist, aber beide denken, dass die andere in Europa sein muss. Und ich habe mich da gefragt, was Europa denn für die Gusmao-Schwestern überhaupt bedeutet. Ist es die Rettung? Weil die Situation der Frauen in Europa in den 1950er Jahren war auch nicht gerade ideal.
Ja, das stimmt. Aber dennoch ist der Blick von Brasilien nach Europa immer einer der Sehnsucht. Gerade wenn es um soziale Rechte und Gleichberechtigung geht, blicken wir immer noch zu euch auf. Dahingehend ist Europa ein Vorbild, auch schon damals. Und für Eurydice kommt ja noch hinzu, dass sie unbedingt Konzertpianistin werden möchte. Deshalb möchte sie nach Wien ins Konservatorium. Aber ich möchte wirklich noch einmal betonen, dass sich die Frauenbewegung in Europa zu der Zeit in einem anderen Zustand befand als in Brasilien. Da war mehr Dynamik, mehr Hoffnung. Gleichzeitig idealisieren beide Schwestern Europa. Der Kontinent ist weit weg. Träume werden so möglich. Gida kann mit einem Matrosen fliehen und Eurydice eine Pianistin werden. Ein magischer, idealisierter Ort.
Eine wesentliche Entscheidung, die Sie als Regisseur treffen mussten, ist ja die Frage nach der Gewaltdarstellung. Die Schwestern erleben in ihrem Leben recht viel davon und sie zeigen, wie die Männer sie zum Beispiel schlagen, aber auch emotional missbrauchen. Aber es ist nie übertrieben gezeigt. Wie sind Sie da vorgegangen?
Das ist natürlich die Frage danach, wie man in einem Film den Antagonisten gestaltet. Je besser man das hinbekommt, desto effektiver wird die Erzählung. Aber ich liebe alle meine Figuren und Menschen im Allgemeinen. Ich denke nicht, dass Menschen schon als Bösewichte auf die Welt kommen. Ich betrachte daher auch die Männer in meinem Film mit einer Grundsympathie. Man muss auch ihre Position verstehen. Die Strukturen, in denen sie aufwachsen, bestimmen häufig ihre Verhaltensmuster. Ich will die Gründe ihres Handelns verstehen. Die Gründe des Vaters, die Gewalt von Eurydices Ehemann. Jeder ist in seinem eigenen Kontext gefangen, das soll man erkennen. Es wäre daher nicht hilfreich, meine Figuren von vornherein anzuklagen.
Wenn es aber um Strukturen geht, wie Sie sagen, dann gehen Sie dem Offensichtlichen ja irgendwie aus dem Weg, denn Sie ignorieren im Film die Macht der katholischen Kirche, die ja mit ihren Moralvorstellungen das Handeln vieler Figuren bestimmt. Da hätten wir ja schon den Kontext, nach dem wir gesucht haben. Wieso ist er denn nicht im Film?
Das ist eine sehr gute Frage. Wissen Sie, ich bin Atheist. Ich habe große Probleme mit allem, was mit der Kirche zusammenhängt. Aber es stimmt, dass die Dogmen der katholischen Kirche den strukturellen Kontext bilden, in dem sich meine Figuren bewegen. Daher kommt der Ursprung des Leids der Schwestern Guzmão. Es sind die Lehren der Kirche, die den Männern erlauben, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Und ich hatte Szenen gedreht, die das Religiöse der Familie stärker thematisierten. Aber ich habe sie nicht verwendet. Vielleicht liegt das auch daran, dass mich auch noch das Thema der Tradition beschäftigt. Denn auch die Tradition führt ja zu einem engen moralischen Korsett. Die Guzmão-Familie kommt ja ursprünglich aus Portugal. Dann bekommt sie Kinder. Und die Eltern erwarten, dass die Kinder im gelobten Land all das erfüllen, was sich die Eltern vorgestellt haben. Dieser Druck ist enorm und auch eine Form von Gewalt. Das wollte ich darstellen, auch weil es sehr gegenwärtig ist, wenn Sie sich die aktuellen Migrationsströme ansehen. Aus diesem Zwang der Eltern gegenüber den Kindern entstehen viele moderne Konflikte.
Wie schwer war es, das Rio de Janeiro der 1950er Jahre im heutigen Rio zu finden? Sie haben ja nicht im Studio gedreht und rekonstruieren diese Zeit sehr überzeugend.
It's very hard because the city is very much in the process of being changing.
Es war sehr schwer, denn die Stadt hat sich wirklich sehr stark verändert. Damals war es die Hauptstadt. Heute ist es eine ganz andere Art von Metropole. Ich habe daher auf Panorama-Einstellungen fast gänzlich verzichtet, weil man sofort gesehen hätte, dass wir nicht in den 1950er Jahren drehen. Aber wenn ich über Kostümfilme nachdenke, dann geht es nicht so sehr um realistische Nachbildungen der Architektur, sondern mehr um Körper, um Bewegungen, auch die Objekte, die die Figuren benutzen, die Ausstattung der Räume und natürlich auch die Kleidung. Das steht für mich im Zentrum.
In a non-nostalgic way, I think things become much easier, you know.
Ihr Film ist ja für mich ein klassisches Melodram, also etwas, was es kaum mehr im Kino gibt. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir alle sehr zynisch geworden sind. Das Melodram operiert aber mit gewaltigen Emotionen, mit viel Pathos. Alles ist dort bigger than life. Ist der Film für Sie denn überhaupt ein Melodram und wie stehen Sie zu diesem Genre?
Es ist ein großes Melodram. Ich liebe das Melodram. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Ich bin Regisseur geworden, weil ich so viele Melodramen gesehen habe. Ich bin in den 1970er Jahren aufgewachsen. Das war die Zeit, in denen die Seifenopern im Fernsehen erfolgreich wurden. Die Filme von Douglas Sirk liefen nachmittags im Fernsehen. Außerdem lebt man in Brasilien wie in einem Melodram. Alles ist übertrieben. Die Gefühle, die Politik, die Farben, das Leben. Es war also ein Genre, mit dem ich immer geflirtet habe. Aber ich habe mich nie so wirklich herangetraut. Es ist genau so, wie Sie sagen. Es ist nicht mehr en vogue, sentimental zu sein. Man gilt als gestrig und irgendwie falsch und manipuliert. Und ja, das Melodram manipuliert. Aber ich denke, dass es ein sehr produktives Genre ist. Ein Genre, das in Krisenzeiten aufblüht. Denn die Figuren in einem Melodram sind die Ausgestoßenen, die Vergessenen, die an den Rand gedrängten. Das ist also nicht nur ein unterhaltsames Genre, sondern auch ein sehr politisches. Für mich war das auch eine Herausforderung. Ich wollte ein brasilianisches Melodram drehen. Deshalb konnte ich mich nicht mit den Filmen von Almodovar beschäftigen, weil sie im Kern sehr spanisch sind. Ich musste aufpassen, dass nichts ins Kitschige abgleitet. Das ist heikel, wenn man mit großen Emotionen hantiert. Ein Beispiel, wie ich damit umgehen wollte. Es gibt viele Szenen, in denen jemand in einem Zimmer weint. Und wir sehen das aber nicht frontal in Nahaufnahme, sondern über einen Spiegel. Oder um die Ecke. Es musste etwas geben, das den Zuschauer räumlich von den Figuren und ihren Emotionen trennt. Auf der anderen Seite wollte ich mich nicht beschränken. Ich wollte mit Musik spielen und Farben. Am Ende war es ein Risiko. Ich habe auch inständig darauf gehofft, dass ich die zynischen Zuschauer damit erreiche, dass ich sie mit dem Exzess der Emotionen konfrontiere. Im Thriller geht es ja auch um die Gänsehaut, die man beim Sehen bekommt. Beim Melodram geht es um unsere Tränen. Ohne damit gleich naiv zu werden.
Regisseur Karim Aynous über seinen Spielfilm Die Sehnsucht der Schwestern Guzmão. Seit Donnerstag zu sehen in unseren Kinos.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Das Leben vieler starker Frauen steht im Mittelpunkt der ersten Filme des neuen Jahres. Unter anderem das Leben der legendären Judy Garland. Einer von drei Filmen, die Christian Berndt für uns vorgespult hat.
Es tut mir leid, aber Ihre Suite ist freigegeben worden.
Ihr wurde freigegeben. Ist sie in die Ferien gefahren?
Ihr Konto war überzogen.
Der einstige Hollywood-Star wird aus dem Hotel geworfen. Judy Garland, gespielt von Renee Zellweger, ist mit ihren Kindern vorher in einer Nachmittagsshow aufgetreten für $150. Das britisch-amerikanische Biopic Judy spielt im Jahr 1968. Die früh gealterte Mitvierzigerin, die als 16-Jährige mit der Zauberer von Oz zum Weltstar geworden war, findet wegen ihrer suchtbedingten Unzuverlässigkeit keinen Manager mehr. Doch plötzlich kommt ein Angebot.
In London würden sie dir eine Menge Geld bieten.
In England hat Judy Garland immer noch Fans, sie nimmt das Angebot an. Vor der Show in London betrinkt sie sich erstmal und bekommt Panik.
Ich kann nicht. Was meinen Sie damit? Das Publikum wartet da draußen darauf, dass Sie singen.
Ich kann nicht.
Sie schaffen das. Und los geht's.
Die Betreuerin schubst sie einfach auf die Bühne. Anders als befürchtet, wird die Show großartig. Im Scheinwerferlicht erwachen Judy Garlands Lebensgeister wieder. Der britische Theater- und Filmregisseur Rupert Gould konzentriert Judy auf ihre letzte Lebenskrise. In kurzen Rückblenden erlebt man sie als Kinderstar im knallharten Studiosystem Hollywoods. Sie darf nichts essen und bekommt stattdessen Appetithämmer, dazu Schlafmittel, damit sie nach 18 Stunden Arbeit runterkommt. Aber die applausgierige Judy Garland erscheint nie als Opfer. Renee Zellweger spielt sie großartig als so anstrengende wie schlagfertige Diva, die mit ihrer Energie jedes Publikum sofort mitreißen, aber auch wüst beschimpfen kann.
Wir sind spät dran.
Ja, und? Musst du nach Hause, damit Mami dich ins Bett bringen kann?
Einmal fällt sie auf der Bühne betrunken um. Der Film erzählt zwar eine Geschichte des Scheiterns, aber das geschieht auf so sprühend unsentimentale Weise, dass man sich der Aura der Judy Garland so wenig entziehen kann wie das Publikum im Film. In einer hinreißenden Szene, als Garland bei Somewhere Over the Rainbow weinend ins Stocken kommt, singt ein treuer Fan das Lied einfach weiter. Den Mechanismus von Geben und Nehmen zwischen Publikum und Star zeigt der Film ziemlich klar und lässt in schönen Szenen wie diesen zugleich spüren, warum tragische Gestalten wie Judy Garland das Publikum so berühren. Frankreich 1429. Zwischen Engländern und Franzosen tobt ein Krieg um den französischen Thron. In eiserner Rüstung reitet die junge Jeanne d'Arc den Truppen voran. Das Historiendrama Jeanne d'Arc ist die Fortsetzung des Films Jeannette, in dem der französische Autorenfilmer Bruno Dumont Kindheit und Jugend der französischen Nationalheiligen als eine Art Rockmusical erzählte. Hier, in der Adaption eines Dramas von 1897, geht es untermalt von Chansons um die letzten Lebensjahre Jeanne d'Arcs. Sie sieht sich als Erfüllungsgehilfin Gottes, aber nach einem gescheiterten Feldzug wird sie wegen Ketzerei angeklagt.
Puisque vous êtes accusé par devant nous.
Das minimalistisch konzentrierte Drama über den Kampf um die ideologische Deutungshoheit in einer Gesellschaft zeigt Dumont als ziemlich aktuellen Konflikt. Der zeitlose Schauplatz hügeliger Flusslandschaften erinnert an Pasolinis sozialrevolutionären Film über das Matthäusevangelium und als besonders wirksam erweist sich die Idee, die erwachsene Jeanne d'Arc auch hier von der 10-jährigen Lise Leplanc-Prudhomme spielen zu lassen. Ihr kindlicher Idealismus, mit dem sie sich standhaft weigert, sich der kirchlichen Autorität vollständig zu unterwerfen, hat Greta Thunberg-hafte Züge. Das macht den Film zum raffinierten Historiendiskursfilm, der ein Mädchen in Rüstung sehr zeitgemäß aussehen lässt.
Guten Morgen, Engel.
Guten Morgen, Charlie.
Es wartet ein neuer Job auf die Undercover-Ermittlerinnen. Im neuen Drei-Engel-für-Charlie-Film gibt es anders als in der 70er-Jahre-Serie und den früheren Kinoverfilmungen mehrere und global agierende Engelteams. Im Kampf gegen das Verbrechen setzen sie nicht nur Fäuste, sondern auch ihre Reize ein.
Wer bist du?
Nur ein Lockvogel, du Hengst. Wer stiehlt humanitäre Spendengelder?
Regisseurin Elizabeth Banks lässt die Engel soldatischer als ihre Vorgängerinnen und damit angesichts der Gender-Debatten auch am Puls der Zeit auftreten. Wenn sie zur Tarnung in kurzen Glitzerkleidern auf einer Party synchron tanzen, wirken sie uniformiert und Kristen Stewart gibt ihrer Engelfigur buschikose Züge. Nach dem Kampf gegen die brutalen Machos hängen die Frauen aneinandergelehnt in den Seilen wie schlachtenmüde Soldaten. Wichtiger als der Hedonismus früherer Tage ist ihre innige Solidarität. Der Film ist insgesamt etwas zäh, aber die idealistischen Amazonen haben Wucht.
Drei Engel für Charlie, Jeanne d'Arc und Judy. Die ersten drei Filme des Jahres 2020. Vorgespult von Christian Berndt.
Es ist jetzt soweit. In drei Tagen geht das Jahr zu Ende und kurz bevor wir dann in die 20er Jahre unseres Jahrhunderts treten, ist es Zeit, zurückzublicken.
Eine Stunde lang sprechen wir jetzt über alle Themen und Diskussionen der Filme, die wir gesehen haben. Und es waren viele, über 600, die in Deutschland dieses Jahr anliefen. Gleich legen wir los. Das Kinojahr 2019, darum soll es in dieser Sendung gehen. Wir wollen einige Filme Revue passieren lassen, die uns ans Herz gewachsen sind, aber auch uns über die Debatten beugen, die das Kino beschäftigt haben und noch beschäftigen werden. Dafür ist Anke Lewicke zu uns ins Studio gekommen. Hallo Anke.
Hallo.
Ja, es zeichnet sich ja ab, dass wir es mit einem sehr erfolgreichen Kinojahr zu tun haben werden, vielleicht sogar einem der erfolgreichsten seit Jahren. Woran liegt das denn?
Naja, es war keine Fußball-WM und keine Fußball-EM und es war auch nicht so ein heißer Sommer.
Ja, und ich habe mir ein paar Zahlen angeguckt und da fällt einem natürlich an erster Stelle Disney ins Auge. Disney hat einen neuen Rekord aufgestellt. Das ist das erste Studio in der Filmgeschichte, das über 10 Milliarden US-Dollar Gewinn in einem Jahr weltweit gemacht hat. 6 der 10 erfolgreichsten Filme weltweit sind Disney-Produktionen. Der erfolgreichste Avengers Endgame. Das Marvel-Universum ist also nach wie vor ein gigantisches Zugpferd. Der Joker von Warner hat so ein bisschen die klassischen Superhelden- und König der Löwen-Erfolge aufgebrochen, war auch mächtig erfolgreich. Aber es sind eben diese großen Filme, die einen riesigen Prozentsatz der Einnahmen ausgemacht haben in diesem Jahr.
Superhelden-Power also?
Genau, auch im deutschen Kino.
Und Animationspower.
Und Animationspower. Und dennoch auch im deutschen Kino haben wir erstaunliche Zahlen für Filme, die vielleicht ja noch so einen anderen Gegentrend zeichnen. Da sollten wir vielleicht über den Goldenen Palmengewinner Parasite von Bong Joon-ho sprechen. Der zeigt ja vielleicht, dass es doch so eine Art Sehnsucht gibt nach einem Genre-Kino, das da nicht fünf Leute, also wir drei und noch zwei weitere, sich ansehen. Das ist ein Film, der in Deutschland fast 400.000 Zuschauer hat. Das bedeutet, er ist der erfolgreichste Goldene Palmengewinner seit Michael Haneke's Das Weiße Band. Der hatte 600.000. Und auch in den USA ist das jetzt schon der beste, erfolgreichste, nicht englischsprachige Film seit Jahrzehnten. Wie ist das denn zu erklären?
Eben fiel ja schon der Titel Joker und dem Joker geht es ja auch um Underdog. Und hier bei Parasite geht es ja um eine Underdog-Familie. Und ich glaube, das liegt vielleicht gerade auch so ein bisschen in der Luft. Die Welt teilt sich immer mehr in zwei Klassen, arm und reich. Das haben wir überall. Und diese Filme sind wirklich anschlussfähig. Aber sie erzählen dann trotzdem ganz andere Geschichten. Natürlich ist man die ganze Zeit bei der Familie von Parasite, bekommt mit, wie dieser Mann von den Reichen gedemütigt wird. Und bei Joker kommt man einer Figur näher, der man vielleicht gar nicht näher kommen will. Aber ich finde es trotzdem erstmal interessant.
Aber ist das nicht auch vielleicht so der Effekt, dass dieses Genre-Kino auch einfach populär mit gewissen, ja, politischen Ängsten umgeht? Ich meine, erinnert euch an Us von Jordan Peele. Susanne, du mochtest den Film ja so ganz besonders. Auch das letztlich ein Horrorfilm und nicht nur und sehr, sehr erfolgreich.
Ja, ich glaube, dass gerade die Filme, über die wir jetzt reden, eben es schaffen, im Genre bestimmte gesellschaftliche Phänomene abzubilden. Also Us geht's um ja irgendwie das Unterbewusste und sozial verdrängte gesellschaftliche
Außenseiter.
Ja, also ich denke, dass gerade so Genre genau diese Themen in den Blick nimmt.
Aber Genre funktioniert doch auch immer am besten, wenn man sich irgendwie auch identifizieren kann, oder? Wenn es auf Augenhöhe ist.
Mit den Underdogs.
Mit den Underdogs.
Dann sollten wir vielleicht über Helden sprechen. Susanne hat ja schon gesagt, Helden überall, vor allem Superhelden, da ist ja schon das Wort super davor, überall auf den Leinwänden. Aber wie erklärt es sich dann, dass gerade ein Anti-Held wie der Joker so eine unglaubliche Karriere hingelegt hat, von einem Filmkunstpreis, dem Goldenen Löwen in Venedig, bis hin zu Rekordeinnahmen an der Kinokasse?
Ja, vielleicht, weil Antihelden oder ambivalente Helden dann doch interessanter sind. Also wir kriegen ja hier einen, ja sagen wir doch noch, jungen Mann vorgeführt, der ein Außenseiter ist und der von einem Lachen immer eingeholt wird, was aus ihm herauskommt. Und wir wissen nicht, lacht er vielleicht über uns, lacht er über diese Verhältnisse. Und ich glaube, dass wirklich das Kunststück dieses Films ist, dass wir in dieses Innenleben reinblicken. Und das ist ja das, was ich eben schon meinte. Der kommt uns einfach gefährlich nahe. Man kann das ja verstehen, wie er dann handeln wird. Aber also ich will nicht sagen, man verurteilt es, aber man ist trotzdem nicht auf seiner Seite. Und insofern finde ich diese Diskussion so ganz interessant, die in Amerika geführt wurde, die ja immer gesagt hat, da gibt es was Gewaltverherrlichendes. Und ich würde mich einfach mal fragen, wäre so ein Film wie Taxi Driver, an den ja Joker auch angelehnt ist, heute noch möglich?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich glaube, die Diskussion um den Joker herum ist das wirklich Interessante des Jahres 2019, ja, weil es gar nicht mehr um den Film ging, sondern um auch wieder gesellschaftliche Phänomene wie Gewaltdarstellung, oder es wurde ja dem Film auch vorgeworfen, dass er zur Revolution aufruft.
Ist ja eigentlich nichts Schlechtes.
Na, aber Anarchie, er ruft zur Anarchie auf.
Was,
ne,
ich mich frage und wo ich so ein bisschen Sorge habe, ist, ob so der Trend weggeht von den komplexen Heldenfiguren, die auch Schattenseiten hatten. Okay, Joker ist eine Ausnahme. Gucken wir uns andere Figuren an. Ich habe ein Beispiel, was mir hängen geblieben ist, aus Toronto. Da ging es um den Film Harriet, der hier erst im April anläuft, der beim Festival Premiere hatte, über die afroamerikanische Fluchthelferin Harriet Tubman, die Mitte des 19. Jahrhunderts entlaufenen Sklaven geholfen hat, von den Süd- in die Nordstaaten zu fliehen. Ja, im Film eine Heldin, die sich unverfroren der Sklaverei und dem Patriarchat entgegenstellt, teilweise im Alleingang Menschen rettet. Und die Zuschauer in Toronto haben den Film gefeiert, als wären sie bei einer Bürgerrechtsdemonstration und nicht beim Filmfestival. So ein bisschen so, als würde die Filmwelt zu einer Plattform, die die Politik nicht mehr ist, als ob man hier fürs Gute in der Welt kämpfen könnte. Und dieser Film hat eben alles, was so für das Gute steht. Eine schwarze Protagonistin, eine schwarze Regisseurin, die den Film gedreht hat. Und ein Kapitel der US-amerikanischen Geschichte, das sehr ambivalent ist, wo dann eben eine Heldengeschichte auch gut tut.
Aber ist diese Heldin auch ambivalent oder wird sie eben nur nicht als gute Stille? Also das wäre jetzt der springende Punkt vielleicht.
Genau,
auch.
Genau. Ich persönlich fand den Film genau deswegen eigentlich uninteressant, weil er so eine eindimensionale Heldenfigur gezeichnet hat.
Spiegelt sich darin vielleicht auch die Sehnsucht einer Gesellschaft, die durch MeToo so aufgeregt ist, dass man jetzt keine Künstler und dadurch auch keine Produkte von Künstlern akzeptiert, die vielleicht Ecken und Kanten haben? Also man will den perfekten, engelsgleichen Künstler ohne Sünde, und so gilt das dann auch für die Hauptfiguren? Also ist Joker jetzt so die letzte Ausnahme? Wir haben jetzt 10 Jahre vor uns, wo es nur nette, tolle Menschen gibt, die nette, tolle Sachen machen?
Da könnte ich jetzt mal den Irishman noch hier aufwerfen. Da gibt es doch viele Männer mit Schattenseiten.
Aber auch also, das ist ein Abgesang, oder?
Also hat Scorsese letztendlich recht mit seiner großen Kritik, die er geübt hat? Das ist immer nur noch so, wie du jetzt sagst, aus der Realität kommende Helden und Heldinnen gibt oder eben in einem Marvel- oder Comic-Universum gefundene Helden. Also gar nicht mehr Helden.
Super, das sind ja Superhelden,
ja,
ne?
Ja.
Super.
Also gar nicht mehr Figuren, die aus irgendeiner Wirklichkeit kommen, die eine eigene Wahrhaftigkeit entwickeln. Also dass das Kino nicht mehr aus sich selbst heraus existiert, sondern sich an anderen Welten einfach nur noch bedient.
Und liegt das an einer Angst vor einem Publikum, das sich nicht mehr mit der Ambivalenz eines Menschen, der vielleicht im Prinzip was Gutes tut, aber auf dem Weg dahin natürlich sündigt oder Fehler macht? Liegt das vielleicht darin, dass wir diese Art von Anti-Held nicht sehen wollen?
Ja, Joker, aber wollten wir ja sehen.
Ich meine, Parasite ist auch wieder der Gegenentwurf. Ja. Aber da hat auch jemand ganz genau gearbeitet und diese Figuren aus sich heraus entwickelt. Das, was Scorsese ja auch den Filmen vorwirft, ist, dass sie so ein bisschen reißbrettartig entstehen. Und man man da irgendwie den auch. Geschichten was, irgendwie was drüber stülpt.
Richtig, also er verteidigt ja noch das Autorenkino, das sich an etwas interessiert, was man die Welt oder die Realität nennen wollen würde. Und auch das Kino, obwohl das ein toller Sprungbrett für die Realitätsflucht ist. Ich glaube, wir werden viele Filme sehen, wie Harriet, den Anke und ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen haben, wo es Helden geben wird, die ohne Fehl und Tadel sind. Problematisch. Themen, die uns dieses Jahr beschäftigt haben. Das ist der Abschluss unserer ersten Jahresrückblicksrunde. Gleich geht es weiter mit Nummer 2.
Bevor wir uns in unserem Vollbild-Kino-Jahresrückblick mit dem deutschen Kino des Jahres 2019 beschäftigen, wollen wir einen Vertreter des deutschen Kinos hören. Patrick Vollrath zeigte sein Kinodebüt 7500 auf der Piazza Grande in Locarno. Eine Ausnahme in so vielerlei Hinsicht, auch weil in diesem Debüt Joseph Gordon-Levitt die Hauptrolle spielt.
Ja, und ein Hollywood-Star in einem deutschen Debütfilm ist nun wirklich eine Seltenheit. Auch der Inhalt des Films ist ehrlich gesagt ziemlich ambitioniert. Es ist eine Flugzeugentführung in Echtzeit, aber die Kamera ist dabei die ganze Zeit eingesperrt im Cockpit und der Pilot wird von den Entführern permanent unter Druck gesetzt.
One of them is still in the cockpit. He's unconscious. The rest are in the cabin. Status of the crew, I don't know. I just hope they're safe in the back.
Ich konnte mit Patrick Vollrath sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wieso er sich denn gerade einen Genrefilm ausgesucht hat für sein Debüt.
Ich mag es einfach, den Zuschauer mit Genremitteln in dieses Drama hineinzuziehen, sodass der Zuschauer halt irgendwie nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur den Dramenaspekt des Films hat, sondern auch den, in diesem Fall, Thrill-Aspekt. So, ich habe das Gefühl, ich gucke solche Filme erstens selber wahnsinnig gerne und ich wollte einfach eine Erfahrung für den Zuschauer kreieren, in der er sich auf jeden Fall trotz des Dramas, das sich abspielt, einen gewissen Suspense-Faktor noch dazu kriegt.
Jetzt inszenieren Sie das Ganze fast in Echtzeit, wenn nicht sogar in Echtzeit. Ziemlich genau. Was hat Sie denn daran gereizt? Weil Sie setzen sich damit ja Hürden. Und über Hürden möchte ich noch sprechen im Laufe des Gesprächs.
Sehr gerne. Eigentlich im Schreibprozess ging es mir wirklich darum, diesen Aspekt einer Flugzeugentführung in der Kombination mit dem eigentlichen Thema zu schreiben, so dass es glaubwürdig ist. Und da ist der Zeitaspekt natürlich wahnsinnig wichtig, weil gerade wenn es wirklich passieren würde, musste es quasi in Echtzeit passieren, damit der Film so passieren kann, wie er passiert.
Die Passagiermaschine fliegt von Berlin nach Paris. Während sie abgehoben hat, kommt es zu dem Versuch der Entführung, muss man sagen. Die beiden Piloten schaffen es irgendwie, die Tür zu verriegeln. Und dann merkt man ja, worauf sie hinaus sind, die zweite Hürde, die sie sich setzen. Sie machen sich nicht leicht, muss man sagen. Sie bleiben nämlich mit der Kamera permanent im Cockpit. Wie schwer ist es, ein Cockpit, einen so engen Raum zu dynamisieren, dass sie letztendlich einen Spielfilm erzählen? Denn sie hätten ja das ganze Flugzeug bespielen können.
Es war letztendlich diese Limitierung, die man sich vorher schon gesetzt hat, die kam aus der Idee heraus, dass ja Cockpit-Türen eigentlich schusssicher bis hin zu panzerfaustsicher verschließbar sind. Und das heißt dann auch, dass die Tür eigentlich die unüberwindbare Hürde ist, wenn sie mal zu ist. Und ich fand einfach diesen Aspekt sehr spannend. Und die größte Hürde ist nicht das Drehen, sondern dann wirklich das Schreiben, dass man das Gefühl hat, okay, wenn wir da drin bleiben, was kann passieren oder was ist die Geschichte, die wir da drin erzählen, in diesem Cockpit mit diesen Menschen, die dort eingeschlossen sind oder mit den Menschen, die raus wollen. Und das ist ja, diese Tür ist ja diese Art Kampfzone zwischen Leuten, die raus wollen und Leuten, die anderen nicht reinlassen und mit allen Mitteln versuchen, in das Cockpit zu kommen. Und das fand ich einen extrem spannenden Aspekt, auch psychologisch. Wie weit würde man gehen oder welche eigenen Dramen nimmt man auf sich, um in Anführungsstrichen das größere Unheil zu verhindern.
Wirklich spannend fand ich auch, dass Sie in den Codes des Genres arbeiten, Sie uns aber auch zeigen, was Sache ist. Zum Beispiel, wie dieser Mechanismus funktioniert, dass die Tür aufgeht. Wir lernen das nämlich, da gibt es den Knopf, dann gibt es die Hinterkamera, Sie nehmen uns ja richtig schön mit. Also wie wichtig ist es Ihnen, ein Genre zu inszenieren und trotzdem die Funktionsweisen des Genres für den Zuschauer offen zu legen? Häufig ist es ja so, dass man versucht, die eben zu kaschieren, um einfach nur den dramatischen Effekt nach vorne zu drücken.
Es war erstmal wichtig, dass man als Zuschauer versteht, wenn der Film wirklich dann losgeht, dass man nicht mehr groß nachdenken muss, warum machen wir nicht das oder warum machen die nicht das so, weil man einfach weiß, okay, so funktioniert's, diese Tür ist unüberwindbar quasi, das lernt man relativ früh und das ist eigentlich, finde ich, so als Grundlage für den Zuschauer, damit er dann wirklich eintauchen kann, wichtige Informationen so. Und das versuche ich halt irgendwie auch erzählerisch so zu lösen, dass es jetzt nicht aufs Auge gedrückt wird, sondern einfach nebensächlich erklärt wird und trotzdem für jeden ersichtlich ist, was das Prinzip ist einfach.
Wie selbstsicher waren Sie sich, dass der Stoff so spannend ist, dass Sie auf oder Hintergrundmusik verzichtet haben? Auch etwas, was diesen Film auszeichnet, dass es Momente der Stille gibt, obwohl die Action permanent passiert. Und ich weiß nicht, wie sehr man da vielleicht auch im Schnitt gewillt ist, na, ich muss da jetzt noch einen Musikteppich drunter legen, ich brauche das jetzt.
Lustigerweise war von Anfang an eigentlich klar, ich habe in meinem Kurzfilm, den ich davor gemacht habe, schon keine Musik und meinen Kurzfilmen davor keine Musik verwendet. Und bei dem Film war es auch von Anfang an klar, dass ich einen Film machen möchte, der die Spannung und auch die emotionalen Momente dem Zuschauer überlässt und nicht von außen quasi manipulativ draufgedrückt wird. Und Musik ist für mich natürlich ganz oft etwas, was ich manchmal total toll finde in manchen Filmen. In dem Film fand ich es einfach schwierig, beziehungsweise teilweise hat es natürlich auch eine wertende Funktion oft so. Und das wollte ich halt alles unterlassen. Ich wollte eigentlich einen relativ neutralen Film machen, der beide Seiten ernst nimmt, Leute vor der Tür und die Leute im Cockpit, um so klarere und glaubwürdigere Geschichte zu erzählen.
Kann man unbewusst dennoch 7500 so als eine Art Visitenkarte von Ihnen bezeichnen für Hollywood? Ist es vielleicht dann doch der große Traum, auch von Ihnen dort anzufassen? Weil das wäre eine sehr, sehr gute Visitenkarte.
Ich meine, ich würde nie Nein sagen, wenn das halt ein tolles Projekt ist. Und was Hollywood natürlich hat einfach, wenn man jetzt dann läuft, einfach sind ganz andere Möglichkeiten. Erstmal, dass dein Film gesehen wird, dass die Message, die dein Film in sich trägt, auch wirklich gehört wird. Und einfach die Möglichkeiten, budgetär zu arbeiten, ist natürlich auch eine ganz andere. Man kann vor allem größer denken. So, das ist so in Deutschland, wir machen natürlich, da das kleiner ist und so, was auch viel Kreatives hervorruft, können wir uns manche Dinge aber natürlich nicht leisten. Und manchmal würde man gerne was in die Luft jagen.
Patrick Vollrath über seinen Debütfilm 7500, den Sie seit Donnerstag im Kino sehen können.
Und gleich diskutieren wir über das deutsche Kinojahr 2019. Vollbild, der Kinojahresrückblick 2019. Im Studio ist weiterhin Anke Lewicke bei uns. Wir wollen jetzt das deutsche Kinojahr unter die Lupe nehmen. Und ich finde es ja gut, dass wir da gerade Patrick Vollrath mit 7500 gehört haben, weil doch gerade dieses Jahr ganz deutlich einen Trend gezeigt hat. Das deutsche Kino erlebt gerade eine Blüte an sehr interessanten Debütfilmen.
Und der erfolgreichste Vertreter ist da sicherlich Systemsprenger von Nora Finkscheid. Ein Wahnsinnserfolg, der sicherlich alle erstaunt. Was macht den Film eigentlich so erfolgreich in unseren Kinos?
Ja, das ist eine interessante Frage. Hier sind wir wieder bei einer Außenseiterin. Also da zieht sich das Thema auch hier fort. Und ich hatte eine interessante Diskussion mit einer Freundin kürzlich über diesen Film. Und die hat diese gewagte These aufgestellt, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Vielleicht könnten wir uns doch alle mit diesem kleinen Mädchen identifizieren, die immer wieder Amok läuft, die schreit. Also vielleicht fühlen wir nicht nur mit ihr und fühlen die Unmacht eines Systems, sondern vielleicht gibt es auch sogar so eine kleine Identifikation. Ich finde das gewagt, aber
also,
vielleicht
ist
was dran.
Okay, das ist in uns quasi der Anarchist ist, der raus möchte und durch die Benny, die da durch den Film läuft und die Scheiben sprengt quasi, dass wir das eigentlich auch, das ist wirklich die Umkehrung dessen, woran es glaube ich liegt.
Sie ist auf jeden Fall eine Sympathieträgerin. Sie ist ja die, der man so gerne helfen möchte auch.
Das ist
ne?
es.
Sie ist ja nicht nur doof. Man fühlt so mit ihr, weil sie ja eigentlich Opfer ist dieser Mutter, die nicht besser kann, eines Systems, das ihr auch nicht helfen kann. Man möchte sie ja selber gerne retten.
Ja, man ist in dieser Helferposition drin und man denkt ja, wir sind ja so ein recht Sozialstaat und dann ist man so, ja, irgendjemand wird uns schon helfen, wenn es uns schlechter geht. Und wir sehen, dass selbst ein recht gut organisierter Sozialstaat an seine Grenzen stößt. Und dadurch entsteht so eine Art Hilflosigkeit, die sich, glaube ich, sehr
Unmacht,
direkt,
ja,
Unmacht transportiert. Schade, der Film wurde nicht nominiert für einen Oscar diesmal.
Aber hier in Deutschland immerhin 500.000 Zuschauer. Es ist unglaublich für einen Debütfilm.
Genau.
Wenn wir uns jetzt nach Zuschauerzahlen orientieren, da waren Der Fall Collini von Marco Kreuzpaintner und Das perfekte Geheimnis wahre Kassenmagnete. Mehrere Millionen Deutsche haben sich die Filme mit Elias Mbarek angesehen. Was hat die Menschen ins Kino gezogen, Elias Mbarek?
Ja, ich glaube, wir müssen uns damit irgendwie zurechtfinden, dass Elias Mbarek so eine Art Will Smith des deutschsprachigen Kinos ist. Er zieht wirklich Massen. Er zieht Massen ins Kino. Denn diese beiden Filme sind schon sehr unterschiedlich. Der Fall Collini, der auf einer Schirach-Novelle basiert, die nochmal tief in die deutsche Vergangenheit reingeht, vor allem in ja, Nationalsozialismus und auch mit den ganzen Rückblenden auch so eine Art Rückblicksporno ist. Da wird ja auch alles ausgestellt, was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Und Das perfekte Geheimnis, wiederum ein italienischer Hit, der am häufigst geremakte Film der Filmgeschichte, der ja auch über die Lügen einer Gesellschaft reflektiert. Nämlich, was erzählen wir unserem Partner und leben wir ein Leben? Ich glaube nicht, dass die Themen die Leute in die Kinos gezogen haben.
Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst. Weil wenn wir jetzt so drüber sprechen, habe ich nochmal versucht, so den Fall Collini mir zu Augen zu führen. Ja, du hast recht, es geht um die deutsche Geschichte. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, sind, wie dieser Film ständig Elias Mbarek irgendwelche Auftritte bereitet. Zum Beispiel, da war in seiner Freizeit dann ja auch noch Boxen. Ne? Das sieht
ja
man dann. man ja immer schön so im Halbschatten in Szene gesetzt, damit man eben seine Muskeln und alles sieht. Und das bleibt mir dann von diesem Film. Das finde ich auch ein bisschen seltsam.
Ich würde das erweitern. Ich glaube, dass die Kombination Ilias Mbarik und Bora Daktekin, die ja das perfekte Geheimnis zusammen gemacht haben, auch so ein bisschen was sind wie eine Art Band inzwischen. Also so egal, welche Platte sie rausbringen, man geht erstmal hin. Oder anders gesagt, so ein bisschen wie das Jungsbündnis in USA, Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney, die irgendwie wow. die Oceans 11, 12, 13 Sachen
machen. Mbarik würde das so gerne hören hier.
Na, ich glaube, da ist was dran. Die arbeiten seit 13 Jahren zusammen, seit Türkisch für Anfänger, der Fernsehserie. Dann war der Riesenerfolg von Fuck You Goethe.
Ja.
Ich glaube, die können inzwischen machen, was sie wollen. Die Leute rennen ins Kino, auch weil sie etwas bieten, was das deutsche Kino sonst nicht zu bieten hat, nämlich Mainstream-Comedy.
Hm. Aber da habe ich zwei Fragen. Was spielen Sie für eine Musikrichtung und wie lässt sich dann bei dem letzten Film doch der Konservatismus so ein bisschen erklären?
Ja, aber das ist schon, Susanne hat ja schon gesagt, dieser ganz gewisse Ton einer Mainstream-Comedy, die ja so präsent im französischen Kino ist, was wir regelmäßig in den deutschen Kinos sehen, den haben wir auch verdient, in Anführungsstrichen. Und da ist ja auch erstmal nichts auszusetzen. Mich schockieren nur diese Zahlen von 4 Millionen Leuten, die sich das perfekte Geheimnis reingezogen haben. Und sie wissen ja nicht, was das perfekte Geheimnis ist, wenn sie da reingehen. Die Frage ist, ob sie zufrieden sind mit dem Film im Nachhinein.
Aber ich möchte noch mal hartnäckig bleiben. Wir haben die ganze Zeit anlässlich von Joker und so weiter darüber gesprochen, dass es so ein Flashback in so einer eher ja, konventionelle Haltung gibt, dass Ambivalenz nicht mehr erlaubt ist. Und bitteschön, da ist der Film doch nun mal ziemlich glatt gebügelt. Das finde ich eigentlich auch ein bisschen traurig, wenn ich da... Also, man
also
kann
ist das
sagen,
Kritik am Publikum, dass sowas erwartet und sowas
oder,
gutiert?
Nee, ich würde einfach sagen, wir haben den Mainstream, den wir verdienen. Ja, vielleicht spiegelt sich da auch was wieder, genauso wie du das eben mit der MeToo-Debatte aufgegriffen hast, dass wir da eben auch lieber Helden haben, die doch so sich in gewissen Bahnen bewegen.
Wir fassen zusammen das, was Dominik Graf immer an dieser Stelle sagt, nämlich wir waren früher alle mal weiter. Weiter war auch vielleicht schon mal Andreas Dresen, aber er hat einen Riesenerfolg gefeiert mit Gundermann, also eine Art Nicht-Mainstream-Film und im Jahr des 30. Jubiläums des Mauerfalls eine Art Bestandsaufnahme der deutsch-deutschen Seele, weil auf den Straßen sehe ich ehrlich gesagt etwas anderes.
Naja, ich glaube, ich bin die Einzige von uns dreien, die diesem Film doch einiges abgewinnen konnte. Das sollte ich jetzt mal direkt sagen. Und für mich war das einfach nochmal, einfach zurückgehen in die DDR und diese Geschichte aber auch nochmal zu vergegenwärtigen anhand eines Menschen. Und der ist eben kein Held, sondern hier haben wir wirklich diese Ambivalenz. Einerseits war er eben in der Stasi, andererseits hat er aber genau auch diese Lieder geschrieben, die so aus einer Stimmung rauskamen, die eben die DDR und die Solidarität und alles andere nicht so hochgejubelt haben. Also insofern fand ich dann schon den interessant, weil er für mich nochmal eine Gegenwärtigkeit hatte. Der hat die Geschichte nicht so mit diesen dunklen Farben in irgendwie was eingesperrt.
Und wenn wir schon am Anfang erwähnt haben, dass die Debüts so interessant sind, sollten sie wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Es gab in dem großen Branchenmagazin EPD Film einen Artikel, der die deutschen Debüts gefeiert hat und vor allem herausgefunden hat, dass es weibliche Debüts sind. Also das melancholische Mädchen, 1000 Arten den Regen zu beschreiben, alles ist gut, Liebesfilm. Sehen wir da einen Aufbruch des deutschen Kinos? Sehen wir da quasi die Zukunft der nächsten 10 Jahre?
Ja, das sind natürlich erfreuliche Zahlen, aber darüber sollte man nicht vergessen, dass wir ja schon auch vor 2 Jahren Toni Erdmann hatten mit von Maren Ade oder Nicolette Krebitz, dass wir Caroline Link haben, Doris Dörje. Es gibt also
alles
schon...
Alles die Debütanten?
Nein, aber ich möchte einfach mal sagen... es gibt eigentlich schon viele, viele Regisseurinnen und man muss einfach nur gucken, dass diese Regisseurinnen auch weiterarbeiten können, dass es nicht bei den Debüts bleibt. Und da muss man, glaube ich, einfach die Strukturen bei der Produktion umändern.
Da hast du sicherlich recht, aber das widerspricht ja nicht der These, dass es unglaublich viele gute Debüts gab. Golden Twenties von Sophie Kluge könnte man noch dazu auch nehmen, der Tochter von Alexander Kluge. Was ich finde, es sind alles sehr selbstbewusste, sehr eigene Auseinandersetzungen mit der Welt, mit Beziehungen. Wenn man sich anguckt, das melancholische Mädchen von Susanne Heinrich, bei dem Mädchen durch die Großstadt streift, ganz stilisiert, artifiziell und trotzdem unterhaltsam, feministische und kapitalistische Theorie verhandelt. Ich finde, es ist eine sehr ernsthafte und komplexe Auseinandersetzung mit der Welt, bei dem unbedingten Willen, dabei unterhaltsam zu sein.
Und vor allem auch mit dem anderen filmischen Bezugsrahmen. Also wenn wir die intellektuellen Filmmacher von Christian Petzold bis Maren Adem mal zusammenfassen, deren Bezugsrahmen haben, das ist ja noch eine Kinogeschichte, die eher stärker in der Mitte des 20. Jahrhunderts verankert ist, die haben schon eine ganz andere, das vielleicht mal Ghostbusters näher dran als vielleicht ein Claude Chabrol.
Auch und die ganzen Serien.
Natürlich. Ja, und auch die Serien. Und daraus, finde ich, wird es noch eine spannende weitere Reise geben mit diesen Regisseurinnen. Unsere Reise geht an dieser Stelle erstmal zu Ende. Das war unsere Runde über das deutsche Kinojahr 2019 und gleich wird es bei uns hemmungslos persönlich. Wir haben ja jetzt schon sehr viel über Debatten und Themen des Kinojahres gesprochen. Jetzt soll es im letzten Teil des Rückblicks um jene Filme gehen, die uns ganz persönlich durch dieses Jahr begleitet haben. Und zwar darf jeder von uns dreien jetzt drei vorstellen. Und damit es dabei eine gute Mischung gibt und dass man durchaus dem Wort Kritiker gerecht wird, haben wir uns drei Kategorien ausgedacht. Hinsehen, Wegsehen, Wiedersehen. Und wir beginnen mit Anke. Wo muss man hinsehen?
Ja, bei Martin Scorsese muss man hinsehen. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber ich finde es einfach wirklich interessant, wie er hier so Männlichkeitsbilder dekonstruiert und das auf allen Ebenen. Die Männer funktionieren nicht mehr als Väter, als Ehemänner und sie denken, dass sie wirklich Großes geschafft haben in ihrem Gangstertum und am Ende sitzen sie doch nur einsam und alleine im Rollstuhl.
Ich glaube, wir hätten ihn alle gerne auf die Eins genommen. Der einzige Grund, warum er nicht auf Eins bei Susanne und mir ist, ist, glaube ich, weil er bei dir auf der Eins ist. Susanne, wo muss man hinsehen?
Ja, ich könnte jetzt Parasite auch sagen, aber ich glaube, ich habe eine Ahnung, dass es bei dir die Nummer eins sein könnte. Aber ich nehme einen, der mich persönlich echt berührt hat und das ist Ray and Liz, über den wir noch nicht gesprochen haben. Wahnsinnig autobiografischer Film des britischen Fotografen Richard Billingham, der berühmt geworden ist mit seinen Fotos aus einem verwahrlosten Zuhause mit Alkoholikervater und übergewichtiger Kettenrauchermutter. Jetzt hat er das alles in einen Spielfilm gegossen mit unglaublicher Liebe zum Detail in der Ausstattung und so großer Empathie, also ohne anzuklagen, aber auch ohne zu verklären.
Bei mir ist es Parasite von Bong Joon-ho. Es ist nicht nur ein großartiger Goldener Palmengewinner, es ist noch so eine Hoffnung, dass man unterhaltsam, intelligent von etwas erzählen kann, was letztendlich wirklich jeden in irgendeiner Art und Weise betrifft. Arm und reich, erzählt wahrscheinlich mit dem aufregendsten Drehbuch des Jahres. Soweit können wir uns sicherlich einigen. Wir haben gelobt, jetzt ziehen wir die Route raus, obwohl Weihnachten ja schon vorbei ist. Man muss ein Machtwort sprechen. Susanne, wir fangen mit dir an. Wo hast du denn am liebsten weggesehen, wenn es um Kinofilme 2019 geht?
Na, ich könnte jetzt natürlich mit Martin Scorsese reden. Weniger Marvel wäre gut. Wenn es um meine persönliche Enttäuschung des Jahres geht, dann ist es leider der neue Film eines Regisseurs, den ich nämlich sehr schätze, Richard Linklater.
Ja.
Ich finde, der macht sonst sehr kluge, persönliche Filme, bei denen es immer um Beziehungen, Familie, ums Älterwerden geht, wenn man sich Boyhood anguckt oder die Before-Trilogie. Sein neuer Film Bernadette ist eher enttäuschend unterkomplex. Eine komplizierte Frau im Zentrum, enttäuschte Architektin, gespielt von Cate Blanchett, auf der Suche nach sich selbst und dafür muss sie mit dem Kajak durch die Antarktis schippern. Das wirkte für mich zeitweise eher wie Samstagabend Fernsehunterhaltung, leider.
Ich weiß, dass es auch Anke sehr gestresst hat, aber was ist denn dein Flop des Jahres?
Da komme ich von den Männern zu den Frauenbildern. Viel gelobt war ja Hustlers, ne, mit Jennifer Lopez, feiert ihr Comeback. Und wenn man so die Geschichte liest, ja, so Nachtclub-Tänzerinnen schlagen irgendwie zurück und nehmen Männer aus, klingt erstmal gut. Und was sehe ich für einen Film, der dann doch die ganze Zeit den männlichen Blick auf die Frauen hat, wenn er tanzt, wo die Kamera immer wieder in den Ausschnitt geht. Und was machen sie mit dem Geld? Sie gehen schön shoppen und Frauen mit Einkaufstüten sind wirklich nicht mein Role Model. Das reicht mir.
Ach, da könnte ich jetzt gegenreden, aber egal.
Susanne fand den Film ganz super.
Ja, ich finde es auch ein Akt der Selbstermächtigung. Egal, Patrick, dein
Flop des Jahres, also der Film, der mich am meisten genervt hat, war Midsommar von Ari Aster. Das ist ein Regisseur, der mit Hereditary einen großen Horrorfilm gedreht hat. Alle wussten, das ist ein neuer Genre-Gott, dieser Mensch. Und dann kommt der zweite Teil, ein Horror, der zur Midsommernachtzeit spielt in Schweden, wo irgendwelche Studenten hops genommen werden und im wahrsten Sinne des Wortes ausgenommen werden. Das ist dann auch noch eine Frauenrache-Fantasie, weil sie sich so ungern von ihrem Freund trennt. Kompletter Unsinn und ein guter Beweis dafür, dass bei den Debüts, über die wir schon gesprochen haben, es nicht immer gut ist, vielleicht von vornherein alles zu loben, weil dann steigt das den Leuten zu Kopf und dann drehen sie so einen furchtbaren Film.
So, jetzt wollen wir noch zum dritten Punkt kommen. Eine Empfehlung eines Filmes aus der Vergangenheit, den wir dieses Jahr wiederentdeckt haben. Was sollten wir wiedersehen?
Patrick, fang du ruhig mal an.
Der dritte Mann. von Carol Reed. Nicht nur, weil ich in einer der Sendungen das Buch zum Film besprochen habe, sondern weil ich in dem Zuge auch mir diesen Film nochmal angesehen habe, der im wahrsten Sinne des Wortes viele moderne Debatten vorwegnimmt, von Migrationskrise hin zu einem Aufkommen von großen Kooperationen, die mit gepanschten Medikamenten die Macht an sich reißen wollen. Das ist ein Film, der nicht nur einen großartigen Orson Welles in der Hauptrolle hat, das ist ein Film, der sehr viel schon von uns wusste, obwohl er 1948 entstanden ist.
Anke, dein?
Meins. Es gibt ja immer wieder Filmbiografien und da habe ich jetzt nochmal wieder gesehen Mishima von Paul Schrader und das fand ich dann doch wirklich mal anders aufgelöst, weil Paul Schrader diese Figur des japanischen Schriftstellers nimmt, schon seine Biografie nacherzählt, das aber wieder gegensetzt mit Motiven, fiktiven Szenen aus seinen Romanen und dadurch entsteht eine interessante Reibung und ich finde, hier traut sich mal ein Regisseur nicht nur so zu imitieren, sondern er interpretiert auch eine Biografie und das Werk, was dieser Künstler geschaffen hat.
Der letzte Filmtipp von Susanne.
Ja, im Januar kommt der neue Film von Sam Mendes ins Kino, 1917. Und in dem Zuge habe ich mir nochmal American Beauty angesehen, seinen ersten Kinofilm aus dem Jahre 1999, also vor 20 Jahren, der gleich 5 Oscar gewonnen hat damals. Die Geschichte eines Mannes in der Midlife-Krise und der ironische Blick auf das Kleinstadt-Amerika, bitter und schön. Ich fand den unglaublich gut gealtert. Man sieht natürlich auch Kevin Spacey und seinen Lolita-Blick auf eine Minderjährige aus heutiger Sicht etwas anders, aber auch das fand ich durchaus interessant.
Das war der letzte Kinotipp des Jahres für diese Sendung, in der letzten Ausgabe dieser Sendung für dieses Jahr. Anke Lewicke war da, um mit uns über auch ihre Filme des Jahres zu sprechen. Vielen Dank fürs Kommen.
Tschüss.
Fehlt nur noch einer, der zu dieser Sendung gehört, wie der Colt zum Cowboy, Hartwig Tegeler.
Anstatt einer Top 5 haben wir ihn gebeten, sich ein Schlussbild auszusuchen. Einen Moment aus einem Film des Jahres, der dieses Kinojahr vielleicht am besten zusammenfasst. Danach gibt es die Nachrichten und dann die Kollegen der Echtzeit. Viel Spaß dabei und einen guten Rutsch ins Jahr 2020 wünschen Susanne Burg
und Patrick Wilinski.
Die Kunst des Durchgangs, des Überschreitens, das Öffnen der Tür als Öffnen eines Kosmos. Der junge Martin Scorsese sah John Fords Klassiker The Searchers.
From the opening moment where she opens the door and the camera goes out, suddenly, you know, we're all very moved.
Von diesem Eröffnungsmoment, wenn die Kamera aus dem Haus herausfährt, die Tür sich öffnet hin zum Monument Valley und wir Ethan Edwards, John Wayne, sehen, wie er durch die Sandebene auf das Haus zureitet. Wir waren sofort berührt, erschüttert, erinnert sich Scorsese. Am Ende von The Searchers schließt sich dann der Kreis, wenn John Fords Kamera wieder ins Haus hineinfährt. Ethan Edwards geht weg, bleibt draußen. Martin Scorseses The Irishman beginnt mit einer Kamerafahrt in ein Altenheim hin zu einem alten Mann im Rollstuhl, Robert De Niro, und endet mit der Kamerafahrt aus Frank Sheerans Zimmer heraus. Er bleibt zurück, gefangen in seinen Erinnerungen und in seiner Schuld. Ebenfalls eine große Klammer, wie bei John Ford, mit der Scorsese erzählt. In The Irishman ist die Erinnerung die Tür zum Epos, führt in einen Kosmos der Gewalt und der Verflechtung von Zivilgesellschaft, Politik, organisiertem Verbrechen. Die Tür führt hinein in eine Geschichte über Schuld, bei der es keine Sühne gibt. Die Frage ist, mit welchem letzten Bild schließt sich dieser Kosmos wieder? Wird es nur ein formaler Trick sein oder liegt in dem Abschluss eine Bedeutung? Über das Ende sagt Martin Scorsese in einem eindrucksvollen Gespräch mit Max Fellmann im SZ-Magazin.
Wann genau das Ende kommt, kann man nicht wissen. Kann man lernen zu sterben? Ich weiß es nicht. Die Zeit wird kürzer, immer kürzer. Man kann sich nicht vorbereiten. Man kann höchstens versuchen, die eigene Sterblichkeit zu akzeptieren und sich auf den letzten Metern mit der Frage beschäftigen, worum es im Leben eigentlich geht. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Das geht mir bei jedem neuen Projekt so. Krieg ich das überhaupt noch fertig?
Das ist der Blick des altgewordenen Filmemachers. Und in diesem Bewusstsein der Vergänglichkeit hat Scorsese das Ende von The Irishman und das letzte Bild inszeniert. Eine Kreisbewegung, wie bei John Fords The Searchers, kommt zum Ende. Am Anfang von The Irishman das Altenheim, in seinem Zimmer dieser Mann, der Killer, der schuldig gewordene Mensch, der einsame, verlassene Vater, mit dem seine Tochter, die, die ihm am wichtigsten war, nicht mehr reden will. Was für eine Szene.
Peggy, Peggy, ich will bloß reden.
Wenn er sie in der Bank aufsuchen will und sie am Schalter, den direkt vor ihm schließt, und stumm weggeht.
Kann ich das irgendwie wieder gut machen bei dir oder ihr oder irgendjemandem?
Vergebung? Nein, die wird es nicht geben in The Irishman. Am Ende sitzt der ehemalige Auftragskiller der Mafia da, im Rollstuhl. Der Priester ist gekommen. Ein Gebet.
Na dann, Frank, ich werde Sie wieder besuchen, okay? Wahrscheinlich schon bald nach den Weihnachtsfeiertagen.
Oh, ja, okay.
Der Priester legt seinen Gebetsschal zusammen, macht sich auf zu gehen.
Es ist Weihnachten?
Kurz davor.
Ich gehe nirgendwo hin.
Dann hat Frank noch eine Bitte an den Seelsorger.
Vater?
Ja?
Tun Sie mir einen Gefallen. Machen Sie die Tür nicht ganz zu. Das mag ich nicht. Einfach ein Stück offen lassen.
Okay.
Der Priester geht. Die Kamera auf Frank in der Ecke seines Zimmers an der Stehlampe im Rollstuhl sitzend. Sie fährt zurück. Die eine Kreisbewegung, die hier am Ende von The Irishman ihren Abschluss bildet. Und die andere, die existenzielle, nicht explizit in den Bildern sichtbar, aber spürbar, auch ein Kreis. Der Mann, der einmal ein Kind war, wird wieder zum Kind. Es ist ja das kleine Kind, das die Mutter bittet, die Tür nicht zuzumachen, weil es Angst vor den Monstern der Nacht hat. Bei diesem alten Killer sind die Monster die der Erinnerungen. Er hat sie in den 3,5 Stunden von Scorseses Erzählung benannt. Immer noch, das war auch ein Thema des Gesprächs mit dem Priester, hat er kein Mitgefühl mit den von ihm Getöteten. Jetzt sitzt er da. Die Kamera fährt langsam aus dem Zimmer heraus. Im Gegenschnitt noch eine letzte Großaufnahme von Robert De Niros erstarrtem Gesicht. Die Kamera fährt weiter zurück aus dem Zimmer. Der Mann wird immer kleiner. Das Bild friert ein. Es ist eine große, erschütternde Kälte hier in diesem eingefrorenen Schlussbild. Schuld, Kälte, Einsamkeit, Abspann, Ecce Homo. Da, seht ihn euch an, den Menschen.